Gottes Reich kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Niemand wird sagen können, hier ist es oder dort ist es, denn Gottes Reich ist schon da, jetzt schon mitten unter euch. Bete noch.
Wir sind schon wunderbar. Einmal, das können wir öfters machen, dass wir den Predigttext singen. Herrlich, Dankeschön. Und die Vögel setzen die Predigt fort. Herrlich, einfach auch das wahrzunehmen, ist auch die Schöpfung Gottes. Ja, liebe Gemeinde, liebe Konstanzer, liebe Zuhörer, Gäste, Reingeschneite. Unser Vater ist ein Gebet, das die Welt umspannt. Und als die Jünger Jesu bitten, Herr, lehre uns beten, und man doch ganz viel erwarten kann, dass Jesus diese Einladung annimmt und ihn jetzt wirklich da mal, vielleicht hat es Paulus so gemacht, mal einen ganzen Tag lang im Gebet unterweist, schenkt er ihnen dieses einfache, schlichte, kurze und doch so inhaltsreiche, schwere, schöne, ja, weltumspannendes Gebet. Es ist ein Gebet, das sich an Gott richtet und ihn als Abba, als liebenden Vater anspricht. Davon haben wir letztes Mal auch gehört. Es ist ein geradezu revolutionäres Bild gewesen, das es bis dato nicht gab, den Schöpfer allen Lebens mit Vater, mit Abba, mit diesem zärtlichen Kosename anzusprechen. Davon sprach ich das letzte Mal, und ein Gebet, das mit einem Unser beginnt, Vater unser oder unser Vater, da geht es immer auch um die Gemeinschaft, in der wir stehen und die wir suchen. Wir beten es in der Regel gemeinsam. Ein Gebet, das Gott die Ehre gibt und zugleich für das Wesentliche des Lebens bittet. Und da heißt es Vater unser im Grunde die Urform des Gebetes. Das ist mal so geglichen wie so eine Ranke, wie so ein Gitter, an dem man sich entlang hangeln kann, um eigene Gebete daraus zu formulieren. Letztes Mal haben wir auch da eine Aktion darüber gestartet. Und wenn wir schauen, was dieses Gebet ausdrückt, nämlich es geht los mit Anbetung. Es geht weiter mit der Bitte um das Kommen der Gottesherrschaft. Darum werden wir heute etwas hören. Es geht um die tägliche Versorgung, die wir brauchen. Es geht um die Bewahrung vor Sünde und es geht um Vergebung der Sünde, wo sie geschieht. All das umfasst das Vaterunser. Und im Grunde sollten wir es tatsächlich, also in vielen Kirchen ja Tradition, es jeden Sonntag beten, obwohl ich natürlich weiß und ich kenne es auch in meinem katholischen Hintergrund, dass es oft natürlich auch dann so Routine wird. Und deswegen möchte ich auch darüber predigen, dass es nicht geschieht und doch auch Mut machen, es viel öfters, bewusster, klarer in der Gemeinschaft auch zu beten. Wenn die knappen Formulierungen zur Grundlage eines ausgeweiteten Gespräches werden, ist das nicht kürzer, aber von ganz anderer Qualität als die ausschweifenden Gebete der Heiden, die ja Jesus hier auch als Negativbeispiel gebracht hat. Wir sollen nicht beten wie die Heiden, die viele Worte machen, weil sie meinen, deswegen gehört zu werden, sondern weil wir einen liebenden Vater haben, der im Grunde schon weiß, was wir brauchen, ehe wir kommen. Deshalb betet das Vaterunser. Und es wird uns verändern, ganz tief in uns drin. Denn es hat Überzeugungskraft, die über Bitten und Verstehen hinausgehen. Und heute betrachten wir den zweiten Vers des Vaterunsers. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist eine zentrale Bitte im christlichen Glauben, denn das Reich Gottes ist der zentrale Punkt im Neuen Testament. Es kommt über 150 Mal vor, dass das Neue Testament vom Reich Gottes spricht, und Wenn es vom Reich Gottes spricht, dann meint es das Himmelreich und es ist das Gleiche. Es ist im Grunde das Gleiche, was dahinter steht. Wir dürfen wirklich nicht an unseren Himmel denken. Ich komme nachher noch drauf. Ja, sondern Himmel in dem Fall ist das Himmelreich, das Reich Gottes, wo der Wille geschehen soll, wie hier auf Erden, also im Himmel und auf Erden, in unserer Schöpfung hier. Jesus spricht während den 40 Tagen, die er auf der Erde war, nach der Auferstehung, fast ausschließlich vom Reich Gottes. Apostelgeschichte 1, Vers 3 lehrt er die Jünger vom Reich Gottes, das angebrochen ist. Philippus, evangelistische Verkündigung, hat das Reich Gottes zum Inhalt, Apostelgeschichte 8. Paulus legt während seines Hausarrestes im Gefängnis das Reich Gottes aus und bezeugt es, Apostelgeschichte 28. Und Jesus fordert uns auf, als erstes nach dem Reich Gottes zu trachten in unserem Leben. Und dann wird uns alles andere zufallen. Also wir merken schon die Kraft, die in dieser Bitte steckt. Reich Gottes. Matthäus 6, Vers 33. Und noch ist es eigenartig, dachte ich für mich so, wenn ich Leute auch gefragt habe, das mache ich ganz in der Vorbereitung von Predigten, sei es im Fußball, sei es in der Gemeinde, sei es was weiß ich wo, ja, was sie unter Reich Gottes verstehen, und es ist erschreckend blass geblieben, das Reich Gottes. Wir verbinden wenig damit. Wir überlesen es schnell im Neuen Testament. Ich gesagt habe, wisst ihr, was Jesus gelehrt hat vom Reich Gottes? Da kam nicht viel. Es war so wie so eine Chiffre für irgendetwas, ja, das mal kommen wird, nachdem wir uns sehnen. Aber was das genau ist, man kann es eben nicht so einfach sehen wie den Baum, wenn wir rausgehen. Und Jesus hat es aber zum Thema gemacht. Es war das Thema von Jesu Lehre, das Reich Gottes. Menschen sollen umdenken, Menschen sollen umkehren, Menschen sollen sich umorientieren, den Blick wechseln, weil Gottes Herrschaft, Gottes Reich angebrochen ist, aufgerichtet wird. Das Reich Gottes ist das Thema des Neuen Testamentes. Und was ist das eigentlich, ist das Reich Gottes? Darum soll es heute Morgen gehen. Um das wir bitten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was bitten wir da eigentlich? Vielleicht kann es ja sein, dass wir am Ende der Predigt vorsichtig werden mit der Bitte, das zu beten. Wie müssen wir uns das vorstellen? Klar, Reich Gottes, für die einfachste Beschreibung ist da, wo die Herrschaft Gottes geschieht. Im Himmel, in der himmlischen Dimension, geschieht das schon. Da hat sich Reich Gottes vollendet, gezeigt. Die Engel beten Gott an. Dort ist die Schöpfung Gottes schon von Gott selbst erfüllt. Das ist eine wunderbare Bild aus Offenbarung bringen. Es ist jetzt schon gleichzeitig da. Man müsste einfach so ein bisschen hier einen Vorhang aufreißen und könnte reinschauen. Wow, da ist ja Reich Gottes, nichts Unsichtbares. Es ist etwas ganz Reales, wo Jesus, Gott und die Engel und viele auch jetzt schon gestorbene Heilige sind, ja, und wir sind hier auf Erden, und es, was da geschieht, Gottes Wille soll auch hier geschehen. Reich Gottes ist da, wo Gottes Autorität und Gottes Wille ausgeführt wird. Und das ist nichts Schlimmes, nichts Schreckliches, etwas Gutes, eine gute Herrschaft Gottes. Und wer sein Leben dieser Herrschaft öffnet, der wird hier und jetzt schon ein Bürger und eine Bürgerin des Reiches Gottes. Das ist vielleicht ein bisschen das Geheimnis in dieser Bitte. Viele Christen wachsen ja heute noch in der Annahme auf, dass überall dort, wo das Neue Testament vom Himmel und vom Himmelreich spricht, auf einen Ort verwiesen wird, an dem die Geretteten nach dem Tod sein werden. Also so, ist eine Zukunftssache. Aber so funktioniert die Sprache des Neuen Testamentes hier nicht. Nicht auf diese Weise, sondern Königreich Gottes, also Himmel, und Reich Gottes, das will ich als Synonym nehmen können, verweist in der Predigt Jesu nicht auf eine Bestimmung, wo wir hinkommen nach dem Tod, sondern, ja, oder es ist auch keine Flucht aus dieser Welt in eine andere Welt, sondern es verweist auf Gottes souveräne Herrschaft, die wie im Himmelreich auch hier auf Erden sich vollziehen und ausbreiten soll. Das ist das. Also das, was schon real ist in jener Welt, wo Gottes Autorität ganz und gar präsent ist, soll hier hereinbrechen in unsere Gegenwart, hier in unserer Erde. Und die Bilder vom Himmel im Buch der Offenbarung sind ebenfalls oft missverstanden worden. Offenbarung 4 und 5 bietet sich ein Bild für die gegenwärtige Realität. Also wenn ihr Offenbarung 4 und 5 lest, und wie immer sage ich hier an dieser Stelle, wir haben den Sonntag, wir haben den Schabbat, damit wir Zeit haben, auch Bibel zu lesen. Das ist das ganz Wesentliche, Bibel zu lesen. Nicht nur auftanken in der Natur, es ist super, nicht nur einfach so den Alltag, oh, endlich mal Zeit haben, für was ich für irgendwas, in See baden gehen, wunderbar. Aber auch die Bibel zu lesen. Offenbarung 4 und 5, da finden wir nämlich die himmlische Dimension, die gegenwärtig da ist und etwas zeigt von dem, wie Gottes Herrlichkeit da schon ist. Die verborgene Dimension und die, wenn man so will, Gott auch hier vollziehen will. Gott schuf Himmel und Erde und zuletzt, das ist die Hoffnung, zuletzt werden Himmel und Erde, also das Himmelreich und die Erde, zusammenfallen. Die werden eins sein. Die Vollendung der Schöpfung, da wird dieser Vorhang weggerissen und Gottes Herrlichkeit wird überall präsent sein. Deswegen wird es in der neuen Welt keine Sonne mehr geben. Die braucht es nicht mehr, weil Gott das Licht so gegenwärtig ist in unserer Welt. Das ist eigentlich unglaublich, aber das ist dein Reich komme. Und heute fängt es schon an. Und wenn wir also zum Bild des tatsächlichen Endes auch in Offenbarung 21, 22 kommen, finden wir eben keine erlösten Seelen auf dem Weg in einen unkörperlichen Himmel, sondern vielmehr, wir sehen das neue Jerusalem auf dem Weg vom Himmel hier auf die Erde. Das ist das Bild am Ende der Offenbarung. Und wieder dieses Bild, das Reich kommt in unsere Lebenswirklichkeit hinein. Nicht wir gehen irgendwann weg, sondern das Reich kommt und verwirklicht sich hier. Einfach so dieses Umdenken auch. Ja, es ist nicht selbstverständlich. Unsere Welt befindet sich, und deswegen bitten wir ja auch um sein Reich, in einem anderen Zustand als diese himmlische Dimension. Unsere Welt befindet sich in einer destruktiven, kaputtmachenden Knechtschaft. Ja, Fremdherrschaft, wo eben, und das sagt Paulus im 2. Korintherbrief, der Fürst dieser Welt herrscht. Oder Johannes 8 bezeichnet Jesus diesen Fürst dieser Welt, einen Despoten, also ein Mörder von Anfang an, der nur eins im Sinn hat, diese gute Schöpfung hier zu vernichten, zu zerstören, Schreckliches auf dieser Welt zu vollbringen. Weiter bezeichnet Jesus ihn als Vater der Lüge. Er verdreht einfach alles, die Wahrheit, das Schöne, das Gute, alles wird verdreht. Und gerade diese Bezeichnung Jesu, wie aktuell ist das heute? Im Zeichen der Fake News. Was ist heute noch an Informationen wahr, glaubwürdig? An welche Quelle muss ich mich wenden, um wissen, was ist eigentlich wirklich geschehen? Es ist alles verdreht. Der Diabolos, der Verdreher, hat alles, verdreht alles. Und manchmal wissen wir gar nicht, was ist eigentlich überhaupt noch Wahrheit? Und dann kommen auch noch die Christen und meinen, sie haben die Wahrheit. Der Vater der Lüge hat schon ganz, ganz viel Schlimmes angerichtet. Und das müssen wir uns vor Augen führen, hier in dieser Welt. Er hat unsere Sinne verblendet. Das ist der Feind Gottes, der diese Welt immer wieder in Illusionen versinken lässt. Guck an, mach das so, dann wird es besser. Und wir zerstören immer weiter diese Welt, diesen Planeten. Und deswegen formuliert das der Evangelist Matthäus so: ein Volk, das in der Finsternis lebt und meint genau das, was ich eben in Kürze beschrieben habe. Ein Ort, wo der Schatten des Todes herrscht. Wir Christen müssen überhaupt nicht erschrocken sein, wenn wir das hören. Weil es leider schreckliche Realität ist, die Jesus so beschrieben hat. Okay, aber wir wollen jetzt tatsächlich die Seite wechseln. Aber es ist gut, auf diesen auch vielleicht Negativbild, nämlich Reich Gottes. Was ist denn jetzt Reich Gottes? Was soll also in dieser irdischen Dimension entstehen, kommen, wenn wir darum bitten? Und um das zu sehen, wie das aussieht, wo Gott in Vollkommenheit und Herrlichkeit seine Herrschaft schon bereits ausübt, nämlich im Himmelreich, in der jenseitigen Welt, in der himmlischen Dimension. Was werden wir erleben, wenn Jesu Macht wiederkommt, um einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen? Das ist ja die Verheißung, die er gegeben hat. Und die Bibel nennt ich möchte ein paar Stichworte nennen, um das mal begreiflich kurz uns vor Augen zu führen. Es herrscht, in Jesaja 35 zum Beispiel, es herrscht unaussprechliche Freude. Gestern haben wir Hochzeit gefeiert und es war ein wunderbarer Tag. Und ich dachte so, ja, die Gemeinde als Braut Christi wird oft beschrieben, es ist eine wunderbare, unaussprechliche Freude, gerade nach dem Leid, das sie erlebt haben, gerade nach der anderen Sichtweise, zu sehen, wie Gott schon in diesem Leid, das brutal war, Norbert, der seine Frau ja plötzlich in einem Tauchunfall im Bodensee verloren hat, wir wissen es noch, es steckt uns jahrelang Knochen, und seine jetzige Frau, die ihren Mann mit einem schweren Tumor verloren hat und 8 Monate noch zu Hause gepflegt hat, es war ein Elend. Aber darin hat Gott schon einen Plan gehabt und das war für sie überhaupt nicht denkbar. Aber er hat es nach und nach vollzogen und es ist jetzt sichtbar geworden und es ist ein wunderbarer Tag gestern gewesen, voller Dankbarkeit. Psalm 36, die Güte, die köstliche Güte Gottes, darum ging es. Ja, und es war schön. Und das ist nur so ein Vorgeschmack dieser unaussprechlichen Freude, die wir haben werden, wenn Reich Gottes sich vollzieht, vollendet, aber jetzt hier schon, wo das uns schon losgeht. Es gibt eben kein Leid, keine Krankheit, kein Tod, kein Geschrei. Offenbarung 21. In seinem Reich gibt es das nicht. Das ist die Beschreibung des Reiches Gottes. Darf ich euch mal einen Tipp geben? Ich hatte letztes Mal so tolle Küchengespräche nach der Predigt. Können wir gerne mal fortsetzen, es war herrlich. Wenn euch jemand fragt, was ihr glaubt, ihr werdet ja ganz viel sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus und deswegen war das Leben und so. Ja, super. Fangt doch einfach mal ganz schräg an und sagt, ich glaube, dass es einen Tag geben wird, wo es kein Leid, kein Geschrei, keinen Tod mehr geben wird, hier in dieser Welt. Das ist mein Glaube. Was? Fangt einfach mal so an. Reich Gottes Theologie. Und ich kann nicht sagen, die Leute sind spitz in den Ohren. Sagt, was? Wie? Was heißt denn das? Wie meinst du das? Wie kommst du da drauf? Und dann steigen wir ein in ein Gespräch. Ja, machen die Menschen neugierig. Wir werden Gott sehen, wie er ist, sagt Johannes im ersten Johannesbrief. Gott sehen, wie er ist. Jetzt durch den Schatten. Jetzt nur so stückweise. Am Schluss werden wir Gott sehen, wie er ist. Er ist nicht unsichtbar. Er wird irgendwo leibhaftig, werden wir ihn sehen. Materie. Nichts Unkörperliches. Das ist Materie, die wir sehen werden. Das Böse wird völlig vernichtet sein. Ich frage mich immer, wie werde ich da noch da sein, wenn das Böse weg ist? Ist ein großer Teil bei mir weg? Aber das wird so sein, das Böse wird weg sein. Es wird in jeder Hinsicht Freiheit herrschen. Leiden Sie noch trotz Christsein an so vielen Abhängigkeiten? Sehr oft das nicht tun, was wir eigentlich tun wollen. Oft wieder zurückfallen in Dinge, wo wir dachten, wir haben es doch schon längst aufgegeben oder haben uns vorgenommen, es anders zu machen, haben Befreiungsgebet gemacht, so viel. Ja, das passiert, am Ende passiert es. Es wird Freiheit herrschen in jeder Hinsicht. Gott wird eine kosmische Siegesparty, ein großes Fest geben. Offenbarung 19, Jesaja 25 hat es schon vorausgesagt. Eine kosmische Siegesparty, so nenne ich es mal. Wir werden Gott Komplimente machen, ihn anbeten. Was wird es hier schon machen? Ja, das wird weiter geschehen. Nicht nur in dem Lobpreis, auch einfach so sagen, Herr, wie du mich geführt hast in dem Lebensweg. Ich habe nur Finsternis gesehen und dann war da plötzlich schon das Licht. Wow. Seht ihr nicht, erkennt ihr es nicht, wie es schon aufwächst? Sagt Jesaja. Merkt ihr nicht, dass Gott schon was Unglaubliches hineingepflanzt hat in euer Leben, in eure Situation? Schaut mal hin. Reich Gottes soll kommen. Gott wird alles neu schaffen. Es wird vollkommene Gemeinschaft und Harmonie herrschen. Es gibt keinen Krieg und Streit mehr. Ich habe meinen Sohn mal wieder abends, ich habe darüber mit ihm diskutiert, 6 Jahre alt, und plötzlich sagt er, Papa, darf ich dann als Haustier einen Tiger haben? Ja, und auch einen Löwe? Ja. Ja, darf ich den streicheln? Ja. Ja, wie viele Haustiere darf ich denn haben? Ja, genügend. Und ich merke plötzlich, wow, da steckt was in ihm hoch, Reich Gottes. Wow. Die werden zu Vegetariern, ich weiß es nicht, so was sie werden. Ja. Aber das ist, ja. Lamm und Löwe werden beieinander leben. Es gibt dieses biblische Bild. Ja, und das dürfen wir auch einfach durchdenken. Warum nicht? Gerade für Kinder. Werdet wie die Kinder. Gerechtigkeit wird herrschen. Ich mache einfach einen Punkt. Ihr merkt ihr Reich Gottes, was da eigentlich vor uns liegt? Dieses Reich, das ich nur kurz skizziert habe, soll also kommen und sich auf dieser Erde ausbreiten. Das ist das Gebet. Dein Reich komme, wie in der jetzigen himmlischen Dimension, so auch jetzt hier in unserem Kosmos. Und nun das Erstaunliche, ja das Unfassbare im Grunde. Durch die Person Jesu Christi ist dieses Reich bereits zu uns gekommen. Durch Jesus bricht Gott in diese Welt hinein. In seine und richtet seine befreiende Herrschaft auf. Und das ist das, was wir an Jesus sehen, an seinen Geschichten, was die Evangelisten aufgeschrieben haben, dass wo Jesus ist, genau das, was ich skizziert habe, passiert. Das passiert. Und es wäre ganz, ganz komisch, wenn das heute nicht mehr passiert. Das wäre ganz komisch. Wenn wir heute unser Beten, dein Reich komme, und in unserem Leben passiert nichts dergleichen. Dann würde ich mir allerdings mal Gedanken machen, an was glaube ich eigentlich? An was glaube ich eigentlich? Habe ich irgendwann meine Formel auswendig gelernt oder bin ich einfach im christlichen Glauben aufgewachsen und hineingefallen? Ja? Oder glaube ich an einen Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist und genau das getan hat, dass sein Reich sich vollzieht und die Pharisäer fragen und alle fragen, ja, bist du, der da kommen soll? Und er sagte, ja, schau doch, was passiert. Blinde sehen, Lahme gehen, Kranke werden heil. Das passiert. Warum passiert das? Weil im Reich Gottes gibt es keine Krankheit, gibt es keinen Tod mehr, gibt es kein Leid mehr, gibt es kein Geschrei mehr. Und weil es da nicht mehr gibt, passiert das in Jesu Gegenwart logischerweise. Wie selbstverständlich. Das sind keine Wunder mehr. Das ist Reich Gottes Dimension. Der Fürst dieser Welt, diese Fremdherrschaft, hat kein Zugriffsrecht mehr. Der wurde angekettet von Jesus. Das finde ich ein tolles Bild. der brüllt noch. Und manchmal zucken wir zusammen, weil das Schreien kennen wir. Aber er kann uns nicht mehr beißen. Er kann uns nicht mehr verletzen. Er kann uns nicht mehr töten. Er kann uns nicht mehr vernichten. Jesu Herrschaft ist da, wo wir uns ihm untergeordnet haben, wo wir gesagt haben, Jesus, dir möchte ich nachfolgen, komm du in mein Leben. Sind wir in seinem Schutz, in seiner Herrschaft. Gottes Eintritt in diese Welt lässt nichts an Dramatik zu wünschen übrig. In Lukas 4 lesen wir das, wo er sagt, ganz programmatisch, den Sinn seines Kommens beschreibt, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden und den Zerschlagenen, dass sie frei sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das ist so diese Kostprobe des Reiches Gottes. Jesus hat uns Kostproben des Reiches Gottes gegeben und gibt sie uns immer wieder. Es wird noch nicht alles aufgetischt. Es ist noch nicht die ganze Mahlzeit. Das Reich Gottes ist noch nicht, hat sich noch ganz vollendet hier. Deswegen haben auch wir Leid und Menschen sterben, Christen sterben und manche Christen sterben elend. Aber diese Kostproben des Reiches Gottes, die sind schon da. Aber eine Kostprobe ist eben nicht das Ganze. Das wird am Ende aufgetischt. Wenn wir eingeladen sind, bleiben wir in dem Bild, eingeladen sind zum Tisch des Herrn. Wieder so ein Bild. Wir feiern Abendmahl. Und es ist eine Vorwegnahme des Reich Gottes, das mal verendet ist, wenn wir am Tisch des Herrn sitzen und feiern in Freude, in Abwesenheit von Leid, von Streit, von Ungerechtigkeit. Das heißt, Gottes Reich ist noch nicht im Vollsinn, in sichtbarer Macht und Herrlichkeit angebrochen. Aber es geht darum, dass unser Leben von dieser Lebenswirklichkeit oder von dieser Zukunft, auf die wir hinleben, geprägt ist. Jeden Tag neu. Dass wir im Grunde, das wünsche ich mir, morgens aufstehen und sagen, wir beten, unser Vater im Himmel, Papa, geheiligt werde dein Name. Durch mich heute. Dein Reich komme. Ich bin gespannt, wo heute das geschieht, dein Reich. Wo kann ich vielleicht für jemand beten und es wird besser mit ihm? Wo kann ich etwas tun und Menschen werden aufmerksam, dass sie sagen können, wow, hier geschieht der Reich Gottes. Ich begegne einem Geschäftskollegen und der hat mich ganz böse verletzt. Er hat mich hintergangen. Er wurde befördert, deswegen ich nicht. Und ich gehe hin und wünsche ihm alles Gute. Reich Gottes. Ich lebe nicht davon, dass ich Karriere mache. Ich muss nicht davon leben. Ich habe eine ganz andere Lebensperspektive als Reich Gottes Bürger. Ich muss nicht so zurückschießen, wie ich verletzt werde. Nein, muss ich nicht. Ich darf das abgeben meinem Herrn, der mir vergibt, der mich heilt, der mich ganz tief heilt. Wenn ich ihn darum bitte, wird er es machen. Er wird mir keine Steine geben, wenn ich um Brot bitte. Und deswegen die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir ins Vaterunser beten, was ist ein Reich Gottes konformer Glaubens- und Lebensstil, der zum Reich Gottes passt, der dem Reich Gottes angemessen ist? Das dürfen wir uns stellen. Zum Beispiel, dass wir feststehen in dem, was wir noch nicht sehen und darin stärker werden. Der Vater von Norbert hat mir gestern unter Tränen gesagt, als er seinen Sohn besucht hat, wo das ganz frisch war, mit diesem Schicksalsschlag, sagte, und sein Sohn, der sieht einen Teufel und Elend, sagt, was wird das werden? Und hat Gott ihm gesagt, und es war seine Erkenntnis nach 3 Jahren, es ist das daraus geworden, ihr Glaube ist stärker geworden. Ihr Glaube ist kostbarer geworden. Durch dieses Leid, durch manche Finsternis, durch manche Anfechtungen überleben. Wir dürfen auch mal Gott klagen, aber am Ende schafft es, dass unser Glaube viel kostbarer wird, als wie Gold und Silber, das gereinigt wird. Und vielleicht erlebst du gerade etwas ganz Schreckliches, sagst, jetzt redet ihr hier vom Reich Gottes, aber ich lebe hier in der Finsternis. Dann ist vielleicht Psalm 23 etwas, und ob ich schon wandere im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück, denn Reich Gottes ist da, du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröstet mich, Reich Gottes gemäß Leben. Wir beten also, dein Reich komme, dein Wille geschehe, damit beten wir um einen zukunftsorientierten Lebensstil. Und Paulus hat es mal folgendermaßen skizziert in Römer 13. Alles, was ihr tut, das tut mit dem Blick auf die Zukunft. Denn der Tag Gottes rückt von Stunde zu Stunde näher. Es ist Zeit aufzuwachen aus dem Schlaf und aus dem Träumen, also aus den Illusionen, die wir noch machen in dieser Welt, hier glücklich werden zu müssen, aufgrund dessen, was wir in der Welt haben wollen. Nein, die Nacht, in der wir leben, rückt vor. Und es ist noch nicht mehr lange, bis der Tag anbricht. Deshalb lasst uns alle dunklen und destruktiven Machenschaften und Verhaltensweisen abbrechen, die man in der Finsternis treibt. Und lasst uns die Waffen in die Hand nehmen, die man bei Tage führt. Römer 13. Wow. Das ist ein Reich Gottes Bürger. Das wünsche ich uns. Christen wittern Gottes Herrschaft in dieser Welt. Und das prägt sie. Amen.